Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Spiel 3 im Stanley Cup Finale 2025. Vielleicht ja das Spiel, was für euch alle so ein bisschen einfacher war zu schauen. Langes Wochenende davor. Die einen oder anderen haben vielleicht am Dienstag oder in der Woche dann auch noch frei. Und bei den Teams, da stand auch zumindest mal ein Reisewochenende in Anführungsstrichen an. Es ging den weiten Weg aus Edmonton in Richtung Florida. Dazu 2 Tage Pause und dann eben jetzt das erste Spiel in Fort Lauderdale. Es gab ein paar personelle Veränderungen bei den Florida Panthers. Da war es so, dass Jesper Boqvist nicht mit dabei war, dafür AJ Greer ins Lineup gerutscht. Und bei den Edmonton Oilers gab es bis zum Ende Diskussionen bzw. Zweifel daran, ob Ryan Nugent-Hopkins mitspielen würde. Er hat dann mitgespielt, das nehme ich mal vorweg. Er hat ungewöhnlich gespielt, 15 Minuten Eiszeit ungefähr. Es war in einigen Situationen so, dass er zum Beispiel im Powerplay dann nicht mit agiert hat. Da haben sie dann mit 2 Verteidigern gespielt. Das war so ein bisschen das, was ja so ein Stück weit der Unterschied war bei seinem Einsatz. Ansonsten bei den Oilers keine personellen Veränderungen. Spiel 3 ist immer ein richtungsweisendes Spiel in der Geschichte des Stanley Cup Finals. 76% der Teams, die Spiel Nummer 3 gewinnen, die gewinnen dann letzten Endes auch den Cup. Wir haben es im letzten Jahr gesehen, es waren zwar am Ende 7 Spiele, aber das Team, was Spiel Nummer 3 gewonnen hat, das war auch das, was am Ende den Titel dann feiern konnte. Und in dem Fall war es natürlich wichtig, für die Teams gut reinzukommen. Tatsächlich sind die Oilers gar nicht so schlecht reingekommen in den ersten Sekunden in diese Partie. Hatten eine Chance durch Corey Perry, meine ich, von außen, einen Schuss. War auch eine Situation, wo man gegen McDavid, naja, ich sag mal, bei strenger Regelauslegung auch direkt mal eine Strafe geben kann. Die Strafe gab es nicht und dann gab es eine Druckphase direkt gegenüber auf der anderen Seite durch die Florida Panthers, Lundell, Lusterinen und Brad Marchand waren es dann, wo der Puck dann ein bisschen zufällig eher zum Marchand kommt, aber er macht ihn rein. Tor Nummer 8 in den Playoffs für Marchand, Tor Nummer 4 in den Finals. Er ist jetzt auch der älteste Spieler, der in den ersten 3 Finalspielen eines Stanley Cup Finals getroffen hat. Die 1:0-Führung, 56 Sekunden waren vorbei. Und natürlich der Superstart in dem Fall dann für die Florida Panthers. Und sie konnten weitermachen mit diesem guten Start, weil die Edmonton Oilers an der einen oder anderen Stelle undiszipliniert waren im ersten Spielabschnitt. Allen voran Evander Kane mit einem Crosscheck, mit einem Highstick, relativ kurze Zeit hintereinander. Dann gab es ein Too-Many-Man-Penalty, auch mit Evander Kane so ein bisschen beteiligt daran. Also der hatte ein richtig, richtig schlechtes Spiel. Und ich komme nachher noch dazu, dass ich manchmal finde, wenn man ein schlechtes Spiel hat, sollte man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal bei anderen Aktionen nicht so in den Vordergrund treten. Aber da kommen wir nachher dann noch zu im letzten Spielabschnitt. Auf jeden Fall die Oilers sehr undiszipliniert. Auf der anderen Seite haben die Florida Panthers auch Strafen genommen. Also es war jetzt auch nicht so, dass da gar keine Strafen von den Panthers dort eben dann verursacht wurden. Auch die hatten zwischendrin 2 Strafen. Ekblad mit einem Tripping Call, Highstick von Sam Bennett. Aber der Unterschied war, dass die Florida Panthers am Ende dann eines der zahlreichen Überzahlspiele nutzen konnten. Und zwar dann mit einem Tor, mit einem Powerplay-Tor durch Carter Verhaeghe. Kurze Ecke oben rein, perfekter Schuss im Prinzip. Wobei ich halt sagen muss, das war schon so das Erste, wo ich ein bisschen gesagt habe, naja, da kommen wir wieder zur Thematik. Stuart Skinner, nochmal, nicht falsch verstehen, ist für mich jetzt nicht zwangsläufig ein Fehler. Nur auf der anderen Seite sieht er da nicht besonders gut aus. Du kannst natürlich genauso gut argumentieren, naja, aber irgendwann, wenn sie dauernd Strafen nehmen, die Oilers, irgendwann muss dann auch ein Powerplay-Tor fallen für die Florida Panthers. In dem Fall war es dann so, dass 2:0 auch wieder ein ganz guter Zeitpunkt, 17:45 waren rum im ersten Spielabschnitt und dann stand es 2:0 für die Florida Panthers. Und das dann halt ja, ein Stück weit der Unterschied. Bobrovsky kassiert erstmal in diesen Unterzahlspielen, die die Florida Panthers da hatten, keinen Treffer. Und es geht eben dann mit 2-0 in die Pause. Allerdings, auch da muss man sagen, dumme Strafe der Florida Panthers von Lundell gegen Bouchard am Ende von Drittel Nummer 1. Und es geht direkt los mit einem Überzahlspiel für die Edmonton Oilers ins zweite Drittel hinein. Und das können sie dann nutzen. Da ist es dann so, dass Corey Perry wieder trifft. Ja, ich will nicht sagen, es ist ein Privatduell. Also ein schöner Rebound da, in dem Fall auch von Bobrovsky. Gut, der Save ist da. Wehrt ihn auch nach außen ab. In Überzahl kannst du ihm da nicht so viel Vorwürfe machen, auch dem Abwehrspieler daneben nicht. Das ist jetzt das 10. Tor in einem Stanley Cup Final von Corey Perry. Und Marchand, der hatte 10 ja im letzten Spiel mit dem Overtime-Treffer erzielt. Jetzt hat er 11 gehabt durch das Tor direkt zu Beginn der Partie. Aber es ist einfach schon interessant. Der eine ist 40, der andere ist 37. Wie die beiden da einfach noch weiter auch eben ihre Beiträge leisten zu den Toren in dieser Finalserie. Und das war so ein Moment, wo das Spiel hätte kippen können. Wir hatten in den Partien 1 und 2 ja die Situation, dass das zweite Drittel schlecht war von den Edmonton Oilers. Jetzt direkt am Anfang eben dann eine Situation, wo sie das 1-2 machen, wo sie einen Erfolg haben, wo sie gut reinkommen in diesen Mittelabschnitt. Und da war eben auch so das Gefühl, naja, jetzt ne, können sie vielleicht dann auch mal Druck machen. Wenn sie den Druck machen, hast du eben auch für die Panthers den langen Wechsel. Dann gab es einen Forecheck gegen Klingberg von Barkov. Und der Forecheck ist eigentlich, also dem weicht Klingberg eigentlich noch ganz gut aus. Das Problem ist nur, da steht der Schiedsrichter im Weg. Und das ist natürlich eine Situation, die ist sehr unglücklich in dem Fall. Und damit verursacht der Schiedsrichter dann da diesen Scheibenverlust. Dann ein schöner Pass von Verhaeghe. Und Sam Reinhardt mit seinem ersten Tor in der Finalserie ist ja jemand, der so ein bisschen jetzt auch ja noch nicht so gut war in den ersten Spielen in dieser Finalserie, beziehungsweise eben einfach noch nicht getroffen hat. Und da muss man eben sagen, da war Klingberg danach sehr erbost, das kann ich verstehen. Nur es ist halt so, der Schiedsrichter ist Luft. Natürlich muss der sich da schneller wegbewegen und du musst als Schiedsrichter auch ein Gefühl dafür haben, wo der Forecheck da hinkommt und dann musst du eben ausweichen. Auf der anderen Seite, das sind Situationen, die passieren, wo eben dann Tore auch mit verursacht werden. Sehr ärgerlich, aber in dem Fall dann etwas, was auf der anderen Seite vielleicht auch mal passiert. Klar, ich weiß, ne, jetzt in der Finalserie wird es vielleicht dann in dieser Serie nicht mehr passieren. Dann passiert es in einem Regular-Season-Game und du sagst dir als Edmonton Oilers-Fans, ja, das bringt mir jetzt auch nichts. Im Finale wäre es schön gewesen, wenn der Schiedsrichter da einfach weg gewesen wäre. Ich würde da Klingberg jetzt auch keinen Vorwurf machen, denn im Grunde ist er vorbei an Barkov und Barkov könnte ihn eigentlich nur noch stoppen mit einem Foul. Braucht er nicht, weil der Schiedsrichter ihn quasi checkt. Sehr, sehr unglücklich. Aber auch da muss ich dann sagen, dass da natürlich, ja, Skinner hat einen Screen. Wie gesagt, es summiert sich. Ich würde jetzt nicht insgesamt sagen, dass da ein Fehler mit dabei war. Das Tor natürlich sehr, sehr wichtig. Das war nach 3 Minuten im zweiten Spielabschnitt. Wie gesagt, es ist so, dass man denkt, die Partie könnte jetzt in Richtung Edmonton Oilers kippen. Dann kommt dieses 3-1, wieder 2 Tore Vorsprung für die Florida Panthers. Danach geht's weiter und wir haben dann eine Situation, wo ja, Sam Bennett im Prinzip seine Kandidatur für die Conn Smythe Trophy unterstreicht. Wir haben die Situation, die Oilers fahren nach vorne rein. Podkolzin wird gecheckt von Sam Bennett. Ich glaube, Kevin Pickard springt da übrigens auf bei den Edmonton Oilers auf der Bank. Also ich hätte gesagt, das ist ein regulärer Check. Da gab es auch danach keine großen Diskussionen oder nicht irgendwie einen Kommentar von den Oilers. Es ist einfach schlecht gemacht von Podkolzin, glaube ich, in der Situation. Also es ist direkt im Drittel der Florida Panthers. Er fährt in die Mitte, hat den Puck, legt ihn zurück und bekommt dann eben da diese Mischung aus Hüftcheck und weiß ich nicht. Fällt dann hin und das Blöde ist für die Edmonton Oilers, er ist dann auch derjenige an der blauen Linie, der dann eben die Scheibe verliert und die wird dann schön weitergespielt auf Sam Bennett und dann kommen wir zu der Situation Stuart Skinner. Ja, ich weiß, es ist 1 gegen 1, es ist ein wunderschönes Tor von Sam Bennett, Stickhandling links, rechts. Es sieht nur einfach aus, als ob er ihn da komplett verlädt, was wahrscheinlich auch der Fall ist. Und wir sind wieder bei der Situation, nein, es ist kein Torwartfehler. Trotzdem ist es eine Situation, hält er da, ist es ein anderes Spiel, er hält nicht. Wir haben das erste Mal 3 Tore Vorsprung für ein Team in dieser Finalserie und wir haben die Situation, dass die Florida Panthers mit 4-1 vorne liegen und die Partie schon sehr in ihre Richtung bearbeiten und auch da wieder Mittelabschnitt in dem Mittelabschnitt. Es ist so, dass der sehr gut beginnt für die Edmonton Oilers, aber am Ende ist es dann eben so, dass die Florida Panthers diesen Mittelabschnitt mit 2-1 gewinnen. Wir haben jetzt dreimal einen Mittelabschnitt gehabt und ich meine insgesamt, was haben wir denn jetzt an Toren in den Mittelabschnitten? Ich glaube 5-3 im Mittelabschnitt. Ich glaube, der erste war 1-1 im Spiel Nummer 1. Das war auch das Spiel, wo sie dann eben nicht gewonnen haben, die Florida Panthers. Ansonsten haben sie den Mittelabschnitt für sich entscheiden können. Nee, stimmt gar nicht. Der war 2-0 in Spiel Nummer 2. Das heißt, wir haben 5-2 Tore im Mittelabschnitt. Und das ist eben dann schon ein Indiz dafür, dass der den Florida Panthers einfach besser liegt. Trotzdem, bei 3 Toren Rückstand ist ja noch alles drin. Wir gehen in den letzten Spielabschnitt hinein. Und Chris Knobloch hat zu dem Zeitpunkt auch Stuart Skinner noch im Tor. Das wäre auch etwas gewesen, wo ich vielleicht überlegt hätte, naja, holt man ihn da raus, sagt man, okay, komm, jetzt versuchen wir nochmal irgendwie was anderes. Wobei, wie gesagt, es war kein wirklicher Torwartfehler mit dabei, aber trotzdem irgendwo gefühlt nicht sein Spiel, was aber für fast alle bei den Edmonton Oilers gilt. Ja, und dann gab es ein perfekt ausgespieltes Powerplay, mal wieder ein Powerplay für die Florida Panthers nach 3 Minuten 27 Sekunden und Aaron Ekblad ist derjenige, der dann am Ende dieser Passreihe steht mit Rückhandpässen, mit Pässen hinter den Rücken sozusagen, also auch No-Look-Pässe so, hinten rein. Sehr, sehr gut gespielt von den Florida Panthers, das 5-1 und die Partie war durch, da kam dann Calvin Pickard noch rein für Stuart Skinner. Und am Ende steht dann bei Skinner ein Wert von minus 2,63 bei Goals Save Above Expected. Und ja, das sind dann 2,5 Tore eben, die er dort kassiert hat. Nochmal, es waren keine eindeutigen Fehler dabei, aber an der einen oder anderen Stelle einfach nicht der Timely Save. Und auf der Gegenseite bei Sergei Bobrovsky steht plus 1. Das ist auch nicht super beeindruckend, aber es reicht dann eben und vielleicht an der einen oder anderen Stelle der Save dann, wo es eben nicht 2-2 steht, wo es nicht nochmal 2-3 steht, wo es nicht 2-4 steht und das sind dann eben die Saves, die du machen musst und danach, ja, ging es dahin, dieses Spiel. Also wir hatten ja im ersten Spielabschnitt schon die Situation, dass es relativ undiszipliniert war von den Edmonton Oilers und im letzten Spielabschnitt war es dann so, dass sie komplett fast die Nerven verloren haben, nicht weil sie jetzt immer nur geprügelt haben, da waren jetzt auch keine richtig dreckigen Aktionen dabei. Es war einfach so, dass man das Gefühl hatte, sie hatten die Schnauze voll und haben reagiert. Und das ist im Prinzip genau das, was die Florida Panthers wollen. Sie haben so lange genervt, die Edmonton Oilers, bis die dann reagieren und bis die sich dann auch an der einen oder anderen Stelle über die Grenzen hinaus gewehrt haben. Was ich da vorhin angedeutet hatte mit Evander Kane, also der hatte für mich ein grottenschlechtes Spiel und wenn er dann in dieser einen Situation, wo dann alle 5 auf dem Eis sich da fast bekämpft haben, dann immer von der Bank schreit, ja, kämpf doch mit mir, da muss ich halt ganz ehrlich sagen, die brauchen nicht mit dir kämpfen, weil du eigentlich im ersten Drittel die ganze Zeit auf der Strafbank gesessen hast und genau das ist die Situation, die Florida Panthers provozieren wollen. Also da war es so, wenn ich bisher seit den ersten beiden Spielen, seit den ersten 3 Spielen eigentlich gegen die Los Angeles Kings gedacht habe, dass die Edmonton Oilers sehr viel dazugelernt haben und in diesem Jahr nicht so an der einen oder anderen Stelle vielleicht, ich will nicht sagen naiv, aber unerfahren reagiert haben, wie sie das letztes Jahr manchmal gemacht haben oder auch in den Vorjahren in den Playoffs, da muss ich sagen, das war jetzt so die erste Situation, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, da sind die Panthers doch nochmal 2-3 Schritte weiter. Ich weiß, dass die auch Fouls machen. Wir haben auch die Situation gehabt, Chris Knobloch hat nach dem Spiel gesagt, die Situation mit den Too Many Men im ersten Drittel von diesem Spiel, das war richtig entschieden. Er hätte sich nur gewünscht, dass man das in Spiel Nummer 2 in der Verlängerung auch gepfiffen hätte. Dann wäre er fein damit gewesen. Ja, das ist mir schon klar. Ich fand auch danach haben sie dann alles so gesagt, naja, das war jetzt, es stand ja schon 5-1 und das wäre uns ja nicht passiert, wenn es jetzt 2-1 gestanden hätte oder 3-1, dann hätten wir natürlich so weitergespielt. Auch das kann ich nachvollziehen in Stücken für ein reguläres Saisonspiel und vielleicht auch noch für andere Runden. Man muss aber auch sagen, und das fand ich ganz interessant bei Paul Maurice, der manchmal auch Sachen sagt, wo du dir denkst, naja, wenn du gewonnen hast, kannst du das leicht sagen. Er hat zum Beispiel rangeführt, dass es ja letztens dieses eine Spiel gab zwischen den Dallas Stars und den Vancouver Canucks. Stand, glaube ich, 4-1 und eine Minute irgendwas war noch zu spielen. Und die Vancouver Canucks kommen zurück 4-4 und gewinnen das Ding 5-4 nach Verlängerung. War ein reguläres Saisonspiel, waren zwei andere Mannschaften. Nur wenn eine Mannschaft sowas in der Art schaffen kann und wenn sie eine McDavid haben und einen Dreiseitel, dann sind das die Oilers. Und da musst du schon sagen, vielleicht stellen wir uns in einer Woche, in 10 Tagen die Frage, liebe Edmonton Oilers, wäre es vielleicht nicht besser gewesen, da doch noch zu versuchen, das 2-4, das 2-5 zu machen, vielleicht doch nochmal ranzukommen. Vielleicht gibt es ja dann irgendeinen Fehler. Vielleicht ist Bobrovsky auch mal so, dass er sich mal selber einen reinlegt. Und dann hast du plötzlich ein ganz anderes Spiel. Und dass die Oilers zurückkommen können, haben wir in den anderen Partien schon gesehen, dass sie immer kurz vor Ende dann oder im letzten Drittel auch einen Ausgleich erzielen können. Also das ist für mich so ein bisschen, ja, ich kann verstehen, dass man sagt, naja, war letzte Drittel, da war es eh egal, da wollten wir mal eine Nachricht senden. Nur, welche Nachricht senden die denn? Welche Message ist das da im letzten Drittel? Das ist eigentlich die Message, naja, wir liegen zurück und verlieren die Nerven. Und nochmal, die Florida Panthers, so wie das dann auch der Fall da war, die zeigen ihnen die Zunge und grinsen sich ein und sagen, ja, wunderbar, ne? Und selbst Matthew Tkachuk sagt ja dann, ja, pff, dann halte ich halt in Anführungsstrichen die andere Backe hin, ne? Und dann ist auch gut, dann nehmen wir halt einen Crosscheck in Kauf, die kriegen eine Strafe und wir freuen uns, ne? Also sehr schwierig die Situation. Was man sagen muss, es ist eben ein Spiel. Ja, am Ende habe ich euch noch gar nicht gesagt, es kommt dann noch das 6-1 durch Rodriguez. Auch da sehen wir wieder, ne, die Tiefe der Florida Panthers. Einmal kurz geschaut, wie viele verschiedene Spieler haben da mittlerweile schon ein Tor. Okay, es sind 8 verschiedene Spieler, die ein Tor erzielt haben. Wir haben 14 verschiedene Spieler, die einen Punkt haben und einer hat noch keinen. Könnt fast wetten, dass ihr da nicht drauf kommt, aber das ist Alexander Barkov. Und das ist ja auch wieder so eine Sache, wo du dann auch siehst, naja, so wie Dreiseitel das gesagt hat, im Prinzip, dem ist vollkommen wurscht, ob der einen Punkt macht oder ein Tor oder der mit, wenn er mit 0 Punkten rausgeht aus der Serie und die gewinnen, ist ihm das egal. Wäre bei Dreiseitel genauso oder bei den anderen eben auch. Aber das nochmal zur Tiefe auch der Florida Panthers und auch zu diesem Mindset. Wie gesagt, die Oilers waren bisher, die haben das ja alles schon gehabt in den Playoffs. Das hat alles super gut funktioniert. Nur jetzt in diesem Spiel haben sie echt die Nerven verloren. Ein Spiel, ganz klar. Ne? Lieber einmal 6-1 verlieren, als dann viermal 0-1. Das ist mir schon klar. Nur trotzdem ist das eben im Moment ein Trend, der in die falsche Richtung geht. Es ist jetzt auch das erste Mal seit Runde 1, dass sie 2 Partien hintereinander verloren haben. Ich meine, du kannst jetzt auch anfangen, wenn man nach Spiel 2 gesagt hätte, naja, sie hätten noch 2-0 führen können. Ja, es könnte aber im Moment auch schon wieder 0-3 stehen in der Serie. Und ja, jetzt muss man abwarten, was die Reaktion ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, deutscher Zeit, 2 Uhr morgens. Freitag geht es dann ja weiter. Ich könnte euch jetzt natürlich, also bei den Statistiken ist gar nicht so eindeutig, wie man das denken würde. 12-9 waren die Torchancen für die Florida Panthers dann insgesamt aufs Spiel gesehen. Der Corsi-Wert ist fast ausgeglichen. Das ist schon, eben dann auch so ein bisschen klar, weil die Oilers natürlich an der einen oder anderen Stelle das dann auch durchaus noch versucht haben. Aber insgesamt war es schon, denke ich, ein verdienter Erfolg. Wenn ich jetzt bei Moneypark gucke, Expected Goals 3,2 zu 1,83. Da sieht man eben auch schon so ein bisschen diese 0,83. Das ist das, was Bobrovsky besser war. Und der Unterschied zwischen 3,2 und 6 ist eben das, was ich meinte, was dann nicht so doll war bei Skinner. Und Pickard kassiert ja nachher dann auch noch ein Tor, was jetzt auch gut, wobei das war schon auch dann ganz gut rausgespielt bei Rodriguez. Letzten Endes ein Spiel für die Edmonton Oilers. Sie müssen jetzt versuchen, wieder mit reinzukommen. Sie müssen versuchen, in Spiel Nummer 4 auch einen etwas anderen Start zu haben, ein bisschen disziplinierter zu sein. Wie gesagt, die Chancen waren natürlich auch da auf der anderen Seite. Das Spiel ist auch das Spiel mit den meisten Strafminuten, glaube ich, seit 1986. Ich glaube, die Oilers haben die drittmeisten Strafminuten mit Ausnahme dieses Spiels. Das war damals zwischen den Calgary Flames und den Montreal Canadiens. Und wenn man das Spiel wegnimmt, dann sind, glaube ich, die Oilers jetzt mit der Anzahl an Strafminuten, die sie hatten, da das Team, was die meisten Penalty Minutes hatte. Ich will jetzt auch noch mal einmal kurz auf die genauen Statistiken eingehen. Wo haben wir denn hier die Teamstats, 85 Strafminuten gegenüber 55 Strafminuten. Ja, das ist eben das, was man sagen muss. 21 Strafen gegen 14. Das war ein Stück weit der Unterschied. Und jetzt gibt es eben die Gelegenheit, am Donnerstag noch auf 2-2 zu stellen. Auch das hat McDavid ja gesagt. Sie wollten einen Split haben in Florida. Sie wollten also eins der beiden Spiele gewinnen. Und jetzt haben sie im Prinzip es ist kein Must-Win-Game am Donnerstag. Und man muss natürlich auch wieder sagen, auch das muss eingeordnet werden. Im letzten Jahr stand es 0-3, selbst wenn sie das jetzt verlieren. Also ich sage jetzt immer, am Donnerstag ist ja Donnerstag Ortszeit. Wenn sie das verlieren, Freitagmorgen mitteleuropäischer Zeit, dann steht es nur 1-3. Dann sind natürlich immer noch Möglichkeiten da. Aber nochmal, der Trend eben der Serie, das ist das, was mir schon so ein Stück weit Sorgen machen würde. Ich weiß nicht, ob sie bei Nugent Hopkins irgendwie da Wechsel vollziehen werden. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube eher, sie werden diese 2 Tage intensiv nutzen. Das kann jetzt durchaus ein Vorteil sein, dass man sich nochmal was Neues überlegt. Es ist vielleicht auch ein Vorteil, weil sich so ein bisschen auch die Gemüter beruhigen können bei den Oilers, weil du vielleicht auch so ein bisschen dir nochmal ein bisschen mehr das Mindset geben kannst. Pass mal auf, Leute, wir müssen jetzt halt auch mal einfach Dinge ignorieren. Wir können nicht darauf reagieren, was die Panthers machen. Wir müssen unser Spiel durchziehen. Ja, da kann es Strafen geben. Ja, die Situation mit dem Schiri ist ärgerlich. Nur dann darf ich mich nicht so drüber aufregen, dass danach etwas passiert. Was man sagen muss, sie müssen versuchen, auch dieser Physis so ein bisschen aus dem Weg zu gehen oder das selber zu initiieren. Das ist übrigens ein Punkt, da fehlt ihnen, glaube ich, Zach Hyman schon ziemlich mit seinem Vorcheck und auch mit dem, was er dann einfach dadurch selber verursacht hat. Das ist ja auch so ein Punkt, wo oft gesagt wird, naja, in Spiel 1, Spiel 2, da haben diese Checks gar nicht so die Auswirkung. Aber wenn es dann weitergeht, wenn wir darüber reden, wenn du 4, 5, 6 Spiele malträtiert wirst von diesem Vorcheck, wenn da immer einer da ist, wir hatten auch den Check dann gegen McDavid, ich glaube Ekblad war es, der dann diesen Check da gegen McDavid hatte, der eben auch schon ungewöhnlich ist für McDavid, der normalerweise entweder gar nicht gecheckt werden kann, weil er zu schnell ist oder aufgrund seiner Fähigkeit auch auf engstem Raum dann die Richtung zu ändern, diesen Checks ausweichen kann. Das war schon ein relativ heftiger Check dafür, dass es eben Connor McDavid war. Und das sind so Sachen, da müssen die Oilers jetzt aufpassen, den Weg finden, zu sagen, also wir müssen diejenigen sein, die das initiieren. Natürlich ist es wieder so ein schmaler Grat. Du darfst dann eben nicht die Strafe nehmen, du darfst nicht dadurch dann etwas verursachen. Und das wird sein, woran sie vielleicht jetzt im Moment arbeiten müssen, wo sie mit Videocoaches nochmal drauf eingehen, die Situation sich anschauen vor Spiel Nummer 4. Und dann bin ich mir sicher, dass wir ein anderes Oilers-Team sehen werden. Die Frage ist eben, reicht das Ganze? Ne? Können sie dann eben selber vielleicht auch mal ein Spiel dominieren? Ich bin mir sicher, dass sie es zu Hause können. Also bei Spiel 5 würde ich mir gar nicht so die Riesensorgen machen, selbst wenn es 1-3 steht. Aber das Spiel jetzt, dieses Spiel 4, das wird dann vielleicht darüber entscheiden, ob wir jetzt darüber reden, dass wir ein Repeat haben oder am Ende dann doch Dreiseitel und McDavid einen Stanley Cup gewinnen. Ich freue mich darauf. Das sind ja immer diese Situationen. Ne? Was macht ein Team jetzt, was mit dem Rücken zur Wand steht, wo man denkt, in dem Spiel jetzt, Mensch, da lief ja mal gar nichts. Schön ist natürlich auch, ich habe gesagt, das ist ein Trend da. Auf der anderen Seite, es sind immer neue Spiele. Du kannst immer schnell eine Situation kreieren. Du kannst immer schnell dann auch wieder das Momentum dir holen in der Partie, in der Serie auch. Da haben die Oilers jetzt die Chance zu und das können sie machen. Am Freitagmorgen deutscher Zeit, 2 Uhr, geht's dann los. Wenn ihr Meinungen, Fragen und Anmerkungen habt, wenn ihr das überhaupt komplett anders seht, wenn ihr zu den Strafen, zu den Schiris, zu allem, was da passiert, eine Meinung habt, dann sehr, sehr gerne info@sportpassion.de, @lars_ma, bei X, bei Instagram findet ihr mich, bei Blue Sky bin ich auch. Also da gerne kontaktieren, gerne eure Meinung auch geben. Und dann entsprechend mit mir interagieren. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.